Ja, wir haben jetzt relativ große Abschnitte gelesen, zumindest waren es große Abschnitte. Ich habe ein paar Verse rausgesucht, damit es nicht zu viele sind. Wir haben vor 14 Tagen haben wir das Gleichnis angeschaut, wo es darum ging, dass der Herr außer Landes zog und verschiedene Art, Menge von Talente an seine Sklaven verteilt hat. Und mein Eindruck war danach, irgendwie wäre es gut, darüber noch weiter zu reden. Diese Kapitel 24 und 25, das sind Kapitel, die hat der Herr geredet, bevor er ans Kreuz ging. Das heißt, das waren so die Vorbereitungsverse, die Worte, die die Jünger vorbereitet haben auf die Zeit danach. Ja, da ging es darum, ähnlich wie auch im Johannes, was wir heute Morgen schon ein paar Mal gehört haben, Johannes 14, 15 und 16, er bereitet sie vor, er wird gehen, es wird was passieren und er wird wiederkommen. Im Johannesevangelium geht es eben, wie auch hier, immer darum, was tun wir, nachdem er weg ist. Ja, der Herr ist jetzt gekommen, er ist einmal gekommen und viele haben ihn verpasst. Der Herr wird wiederkommen und auch hier gilt die Frage, verpassen wir ihn oder verpassen wir ihn nicht? Und der Herr möchte uns zu treuen und klugen Sklaven machen, die nicht verpassen. Und vielleicht zum Anfang ein kleines Bild, mit dem werde ich ein bisschen arbeiten. Ein Bild, das jeder, oder nicht jeder, aber die meisten kennen. Ganz kurz dahin. Ein ganz einfaches, simples Bildchen. Wir stellen den Menschen gern mit drei Kreisen dar, weil es einfach ist. Einfach simpel und gut zu merken. Danke. Es gibt im Menschen laut der Bibel drei Bereiche. Das eine ist der Leib, das andere ist die Seele und dann haben wir noch einen Geist. Und jetzt kommt schon das Wunderbare. Was ist unser Evangelium? Was ist das Evangelium Gottes? Das Evangelium Gottes ist, Gott möchte den Menschen, der sündig ist, reinigen und mit sich füllen. Das heißt, was wir heute Morgen ja gehört haben, was unterscheidet den Christen vom Nichtchristen? In erster Linie zum einen die Reinigung und zum anderen, dass in seinem Geist nochmal ein Geist wohnt, nämlich der Geist Gottes. Ja? Der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, die Ausgangssituation für einen Christen ist, das Leben Gottes kommt in seinen Geist hinein. Das ist die Ausgangssituation. Aber damit ist Gott nicht zufrieden. Es genügt ihm nicht, uns zu retten, uns zu heiligen. Es genügt ihm nicht, sein Leben in uns zu geben. Er möchte, dass dieses Leben in unser ganzes Sein sich ausbreitet. Und deswegen war für mich und für die, war das wirklich eine tolle Sache zu hören, dass unser Glaube ein Ziel hat. Der Glaube hat nämlich ein Ziel. Den Vers kennen wir auch die meisten in 1. Petrusbrief, Vers 8. Können wir mal kurz lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8. Dann nehmen wir 9, 8 und 9. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und jauchzt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seele. Amen. Gellis, als der Herr kam, er hat eine Errettung gebracht. Er hat uns gerettet von der ewigen Verdammnis. Er hat uns gerettet von der Ferne. Wir waren ferne, weg von Gott. Er hat uns nahe zu Gott gebracht. Und jetzt hat er uns seinen Geist gegeben und es geht darum, was tun wir mit diesem Geschenk? In diesen Kapiteln, wenn ihr sie anschaut, kommt immer wieder zur Aussage, zum Beispiel, da sagt er, wacht. wacht. Wenn der Herr kommt, er kommt und er möchte uns vorbereitet sehen. Er möchte nicht, dass wir kommen, so wie zur Zeit von Noah. Die meisten Menschen haben gar nicht gewusst, dass es eine Sintflut gibt. Noah hat es gewusst, hat schwer gearbeitet, eine Arche bereitet und die meisten haben gar keine Ahnung gehabt. Und der Herr sagt, es wird sein, wenn er wiederkommt, wie in dieser Zeit. Ja? Die meisten werden es gar nicht wissen. Die meisten werden es gar nicht erwarten. Aber wir sollen es erwarten. Der Herr gibt uns sein Wort und darin weist er darauf hin, er wird wiederkommen. Er wird kommen und er wird kommen und wird im Gegensatz zu beim ersten Kommen, er wird anders erscheinen. Sein erstes Kommen war in erster Linie ausgerichtet, uns zu erretten. Und deswegen ist auch in vielen, wenn du mal hörst und guckst, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann wird zuerst natürlich gepredigt, der Herr kommt, um dich zu retten. Ja, das ist eine gute Botschaft. Evangelium bedeutet gute Botschaft. Der Herr hat eine gute Botschaft, er hat unsere Sünden weggewäscht. Deswegen ist der Tisch so schön, weil es eine gute Botschaft enthält. Er hat bezahlt, er hat uns gereinigt und er hat uns sein Leben gegeben. Das ist wunderbar. Und leider bleiben viele da stehen. Man denkt, Gott ist ein Geber und das war's. Aber das Wort zeigt uns, Gott ist nicht nur Gott, der uns gibt, der uns beschenkt. Der Herr ist nicht nur der, der ans Kreuz ging, er ist nicht nur das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Er wurde auch durch die Errettung, indem wir ihn angenommen haben, er wurde auch zum Herrn und Christus für uns. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gesetzt, aber in dem Moment, wenn wir den Herrn aufnehmen, bekennen wir, er ist der Herr. Gell? Und wenn wir ihn als Herrn bekennen, heißt es, er hat auch die Position, Herr zu sein. Und deswegen, der Herr wird nicht nur kommen, um uns alle in den Himmel zu bringen, wie das gerne erzählt wird, sondern er wird drei Dinge im Wesentlichen tun, wenn er kommt. Die möchte ich kurz mit euch durchsprechen. Das erste, das war auch in diesen Versen, er kommt, um sein Reich einzunehmen. Er kommt nicht als Bettler, er kommt nicht als armer Nazarener, sondern er kommt als König. Und sein Ziel ist, sein Reich einzunehmen. Und wenn er kommt, kommt er mit Gewalt. Also das heißt, du kannst da nicht mehr diskutieren. Du wirst auch nicht sagen können, ich mag es nicht, dass du jetzt dein Reich aufrichtest. Er wird es tun. Und wir heute können heute schon uns für dieses Reich vorbereiten.
Amen.
Gell? Was ist unsere Vorbereitung? Wir können heute schon unter seine Herrschaft kommen. Unter seine Herrschaft zu kommen, ist heute freiwillig. Niemand zwingt uns. Der Herr zwingt uns nicht. Der Herr ist sehr großzügig. Er sagt, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, aber ich komme eines Tages und dann möchte ich sehen, was ihr tut. Und deswegen heißt es hier auch, er sagt denen, der treu ist, recht so, du guter und treuer Sklave. Und es wird sicher auch genug geben, und das sind wir nicht ausgeschlossen, dass der Herr sagen wird, du fauler Sklave. Gell? Dass ich hier stehe und was rede, heißt nicht, dass ich automatisch zu diesem guten und treuen Sklaven gehöre. Es kommt darauf an, ob ich heute schon unter seine Herrschaft komme. Das finde ich sehr beeindruckend, weil unter seine Herrschaft zu kommen, ist oft nicht meine Ausrichtung. Ich bin oft zu sehr ausgerichtet, wenn ich morgens bete, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann bete ich, Herr, hilf mir. 24 Stunden, nein, nicht immer 24 Stunden, eine gewisse Anzahl von Stunden sind vor mir. Die schlimmste ist die Arbeitszeit, denke ich immer, was da alles schieflaufen kann. Früher immer jeden Morgen mit dem Fahrrad runtergeradelt, Herr, rette mich, bewahre mich. Pass auf, dass ihr nichts Falsches abgibt. Das ist oft unsere Haltung. Aber wie oft ist die Haltung, dass wir unter seine Herrschaft kommen? Dass wenn wir den Tag beginnen, dass wir sagen, Herr, ich möchte unter deiner Herrschaft sein. Ich möchte deine Herrschaft erfahren. Ich will nicht tun und lassen, was ich will, sondern du bist der Herr und ich möchte so mit dir leben, dass das auch zum Ausdruck kommt. Das heißt, heute haben wir schon diese Gelegenheit, es freiwillig zu tun. Wenn der Herr wiederkommt, heißt, jedes Knie wird sich beugen. Wenn der Herr wiederkommt, wird sich jedes Knie beugen. Aber heute dürfen wir es auch schon beugen. Und können heute schon bekennen, dass er der Herr ist. Amen. Dann der nächste Punkt. Er wird kommen. Die Bibel beschreibt uns auch, in den Beispielen haben wir das ja gelesen, er wird auch kommen wie ein Weinbergbesitzer, wie ein Bauer, wie ein Farmer, der seine Ernte einholt. Ja, er kommt zu den Weingärtnern, um die Trauben zu holen. Er kommt, um seinen Weizen zu sichten, also zu holen. Ja? Das heißt, er möchte die Ernte einfahren. Und auch hier sind wir gefordert, weil damit es eine Ernte gibt, muss jemand säen. Und Bezug auf uns hat der Herr schon was gesät. Er hat nämlich sein Leben in uns gesät. Aber dieses Leben muss erstmal wachsen. Die kleinen Kinder sind immer ein schönes Beispiel. Heute mal zwar da, aber nicht anwesend. So, noch einspaziert. Das Leben, es muss wachsen. Weißt du, damit etwas Reife hervorbringen kann, muss erstmal Wachstum erfolgen. Ja, du kannst nicht ein Samen in die Boden setzen und gleich anschließend was ernten. Dieser Same muss sich entwickeln. Dieser Same muss zur Reife kommen. Es muss aus diesem Samen was werden, ja? Ich habe mir ja eine Indianerbanane, einen Samen genommen, der ist jetzt so groß, die Pflanze ist jetzt ein Jahr alt, ist jetzt so groß. Also bis die Ernte eingefahren wird, wird es noch ein bisschen dauern. Und es bedeutet aber, ich muss noch viel hegen und pflegen. Und so ist es auch mit dem Leben, das Gott uns gegeben hat. Gott will, dass dieses Leben in uns wächst. Und damit es wachsen kann, gibt es Bedingungen, die dieses Leben braucht. Ja? Ich kann eine Pflanze nicht normalerweise in den Kühlschrank stellen oder noch besser Gefriertruhe und denken, da bleibt sie schön frisch. Und nach 4 Wochen hole ich sie raus und denke, hat sie gut getan. Wahrscheinlich ist sie anschließend kaputt. Gell? Das heißt, das Leben Gottes, es muss richtig gepflegt werden. Und da sind wir auch gefordert. Ja, das heißt, wir brauchen das Wort. Wir brauchen den Umgang mit ihm. Wir brauchen die Gemeinschaft, auch wie heute Morgen. Ja? Wir brauchen so vieles, das dieses Leben fördert. Und es gibt auch Dinge, die diesem Leben entgegenstehen. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, ja. Man muss, kann nicht alles essen, nicht alles ist gut für den Leib. Ja? Manches ist sogar Gift. Manches ist gut für unseren Geist, manches ist schlecht für unseren Geist. Manches bringt uns im Wachstum voran, manches hemmt uns. Das heißt, auch hier müssen wir die Frage stellen, Herr, was dient mir? Was dient mir, dass du in mir zunimmst? Was dient mir, dass du in mir zur Reife kommst? Und wenn dann jemand reif geworden ist, dann kann er auch Vermehrung hervorbringen. Gell? Ein Baum muss so und so viele Jahre alt sein, dann gibt es Frucht. Der kommt nicht auf die Welt, ein Samen in die Erde und ein Jahr später hat er Früchte, sondern er muss reifen. Der Herr, als er auf der Erde war, da gibt es die Geschichte von dem Feigenbaum. Er sucht Frucht am Feigenbaum und was passiert? Er findet sie nicht. Der Feigenbaum ist im Alten Bund ein Bild auf das Volk Israel. Gell? Er kam und er wollte ernten und da war nichts zu ernten. Und heute sind wir quasi die er ernten möchte. In Johannes 15 gibt es das Bild von der Rebe. Die Rebe hat er ja nicht gepflanzt, damit sie einfach da ist, sondern der Vater möchte Frucht haben. Gell? Er sagt zum Beispiel, Johannes 15, da heißt, er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und wie kann zum Beispiel diese Rebe Frucht bringen? Er sagt dann, bleibt in mir und ich in euch. Ja. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, es sei denn, sie bleibt am Weinstock. So auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Das heißt, und damit das Leben, damit der Herr seine Ernte kommt, sind wir heute gefordert, in ihm zu bleiben. Damit der Herr seine Ernte bekommt, sind wir gefordert, zur Reife zu kommen. Damit, wenn er kommt, der Herr nur noch ernten muss. Und dann habe ich noch den letzten Punkt, der auch mit seinem Wiederkommen zu tun hat. Der Herr kommt nicht nur, um sein Reich einzunehmen. Er kommt nicht nur, um seine Ernte einzuholen. Er kommt auch, um seine Braut zu holen. Der Herr möchte heiraten. Und das Neue Testament offenbart uns, er hat eine Braut. Die Gemeinde ist seine Braut und die möchte er holen. Und er möchte sie geschmückt haben. Er möchte sie bereitet haben. Er möchte sie auch fertig sehen. Ja? Also wer zur Hochzeit kommt und die Braut ist nicht bereitet, das ist dumm. Stell dir mal vor, du willst die Braut abholen und dann ist die Braut gerade nicht da, weil sie noch mit was anderem beschäftigt ist. Sie muss noch shoppen gehen. Dann ist das wirklich blamabel. Das ist sogar, es gibt eine Geschichte im Alten Bund, da gibt es einen König, der war nur mini im Verhältnis zum Herrn. Aber in der damaligen Zeit war das ein großer König. Der war riesig, der hat ein Riesenreich gehabt, 130 Abteilungen, also so Länder haben dazu gehört. Und als oberste Krone einer Festlichkeit, die viele Tage ging, hat er seine Frau vorführen wollen. Die Vasti, kennt ihr die Geschichte? Ja. Er bringt dann die Vasti und alle sollen sehen, wow, der hat so viel. Der hat nicht nur Länder, der hat nicht nur so viel Reichtum, der hat eine so wunderschöne, toll geschmückte Braut. Da ist alles dran, was du dir denken kannst. Die hat mehr Kleider und Reichtum an sich, als ein ganzes Königreich wert ist. Und was macht die Vasti?
Komm nicht.
Sie sagt, kein Bock. Ich habe keine Lust. Es ist mir zu blöd. Bleib weg. Das war die größte Blamabel für ihn. Der hat auch gleich reagiert und gesagt, weg mit. Kannst nicht mehr Königin sein. Das geht gar nicht. Und wie viel mehr denkt ihr, wenn der Herr wiederkommt? Und die Braut ist nicht bereitet. Steht noch irgendwie in der Schaftklamotte da, weißt? Gar nicht geschmückt und nichts. Das wäre blamabel. Das heißt, auch heute sucht der Herr und ringt darum, dass wir uns bereiten lassen. Ja. Amen. Okay, wenn ihr vielleicht noch ein paar Minuten habt, würde ich ja nicht zu lang reden. Ein kleines Bild will ich auch noch bringen. Also es geht darum, alle diese Dinge, die ich gesagt habe, es geht immer darum, mit dem, was der Herr uns gegeben hat, zu arbeiten. In verschiedener Richtung, um reif zu werden, um unter die Herrschaft zu kommen und um als Braut zubereitet zu sein. Und mich hat eine Sache berührt, das hat der Alexander mir schon auch nochmal gesagt, da habe ich gedacht, ja, hat schon recht, in diesem Gleichnis von den Talenten, da sagt der Herr, was einfach so gängig ist, er sagt nämlich zu ihm, hättest du mein Silber zu den Bankleuten gebracht, dann hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Gell? Weißt, der Herr möchte vermehren, da sagt er in Kapitel 25, Vers 27, dann sagt er, dann hättest du mein Silber den Bankleuten bringen sollen und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zins erhalten. Und irgendwo, wenn ich Silber höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, zum einen denkt man an das Erlösungswerk des Herrn, ja, ohne. Und das ist ja das, in dem wir stehen. Aber mir geht es dann auch immer gleich, ich muss immer dran denken an die Geschichte in Joshua. Kennt ihr die auch? Da gab es einen, der hat als Jericho erobert wurde. Vielleicht liest es mal jemand. Claudia, kannst du mal vorlesen? Joshua Kapitel 7. Sie sucht's mal. Da gab's Joshua hat mit den Israeliten Jericho eingenommen und die Vorgabe Gottes war, ihr dürft nichts von dem nehmen. Alles gehört, bestimmte Dinge gehören Gott, Gold, Silber und diese Dinge gehören Gott und der Rest wird vernichtet. Und da gab's einer, der hat gemeint, er kann was für sich selber von dieser Beute nehmen. Und lies mal Kapitel 7, 21 und 22 vor.
Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schäkel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter.
Das hat mich immer berührt, wenn ich das lese. Weißt? Er hat das Silber in der Bibel hat viel auch mit der Erlösung zu tun. Und hier heißt es, er hat diese ganzen Dinge im Boden verscharrt. in der Erde verscharrt. Das heißt, er nutzt es gar nicht. Es ist wie der, der hier mit den Talenten, was macht er denn mit dem Silber? Er macht es auch in der Bode und lässt da liegen. Und in Joshua heißt sogar unter Silber drunter. Mhm. Weißt du, was nützt das Leben Gottes? Was nützt sein ganzer Reichtum, wenn er verscharrt wird? Wenn wir damit nichts machen. Wenn wir es sogar, weißt du, hier heißt sogar unter Silber drunter. Das heißt, ganz unten, das Erlösungswerk des Herrn, sei alles, was er uns gegeben hat, das ist ganz weit unten. Wie willst du da vorankommen? Und leider ist es oft nicht in unserem Blick, dass der Herr das Silber in uns vermehren möchte. Dass er wie hier bei diesen Talenten darum ringt, dass wir damit was machen. Weißt du, wie oft merke ich, dass ich vergrabe? Wie oft merke ich, dass ich es links liegen lasse? Ja, ich vergrab's, damit mir es niemand klauen kann, aber ich tue nichts damit. Das ist die Tendenz, in der wir immer stecken. Deswegen sagt der Herr auch in diesen, wenn er diese Verse mal nochmal liest, er sagt immer, wacht, seid eifrig, seid der Sache gegenwärtig, schlaft nicht ein, wacht. Und dann gibt es noch eine, das ist der letzte Vers, dann höre ich auf, in 1. Könige, Claudi, kannst du auch noch lesen, 10, Vers 21.
Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomons überhaupt nichts.
Das finde ich auch hart. Weil Salomo war ein König, der war so reich. Der hat so viel getan, äußerlich auch für den Herrn, er hat den Tempel gebaut, ja, er war sehr reich. Er hat so ein tolles Reich gehabt, aber was hat ihm Salomo gefehlt? Was hat ihm echt gefehlt? Keine Umwandlung. Salomo war am Ende ein Mensch, zwar intelligent und reich, aber es war, Gott hat an ihm gar nichts bewirken können. Am Ende hat er sogar Götzendienst getrieben, weil der Herr hat gar keinen Raum bei ihm gefunden. Während sein Vater, der David, ja, der hat so an sich arbeiten lassen. Der war auch nicht in allen Dingen immer gut und richtig und ausgerichtet, aber er hat an sich wirken lassen. Und David war am Schluss einer, von dem es sagt, er war, wie Gott es haben will, er war nach den Herzen Gottes. Und von Salomo heißt es, dass Gott ihn am Ende verworfen hat. Weil er hat die Erlösung des Wirken Gottes an ihm, hat er überhaupt nicht geschätzt. Gott ist ihm zweimal erschienen, deswegen sagt er ihm dann auch, ich bin dir zweimal erschienen. Und doch hast du mich gar nicht beachtet. Gell? Und da hoffe ich doch, dass wir nicht zu denen gehören, die das Silber des Herrn gering achten, ja, sondern dass wir wirklich dieses Erlösungswerk des Herrn achten und auch beachten. Gell? Amen.